Hier ist der Payment Power Podcast von VR Payment. 10 Minuten für mehr Payment Power in Ihrem Geschäft.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Payment Power, dem monatlich erscheinenden Podcast. Mein Name ist Christina Casala. Als Finanzjournalistin aus Berlin berichte ich seit vielen Jahren unter anderem über Themen rund um das Payment. Und umso mehr freue ich mich nun, diesen Podcast zu moderieren und künftig als Host interessante Menschen aus der Branche interviewen zu dürfen. Umso mehr freue ich mich vor allen Dingen auch, dass mein allererster Gast eine Person ist, die schon sehr lange im Business ist. Es ist Ingo Limburg. Er ist Vorstandsvorsitzender bei der Initiative Deutsche Zahlungssysteme. Ingo, ich danke dir sehr, dass du dir Zeit genommen hast für ein überaus relevantes Thema für Händlerinnen und Händler, denn wir sprechen über das Thema PSP und über Vertrauenswürdigkeit, Seriosität und worauf muss ich eigentlich achten. Hallo Ingo.
Hallo liebe Christina, und ich freue mich hier zu sein, ja, und ich freue mich natürlich auch darauf, dein erster Gast zu sein, und ich glaube, das wird gut. Wir werden Spaß haben.
Bevor wir einsteigen in das Interview, beginnen wir mit dem Fragenhagel. Ich stelle dir 5 Fragen, auf die ich dich bitte, sehr kurz zu antworten.
Ich bin gespannt.
Frage 1. Was war das letzte Mal, dass du ganz bewusst mit Bargeld gezahlt hast und eben nicht die Karte gezückt hast?
Das war jetzt gerade im Frankreich-Urlaub auf dem Wochenmarkt. Da haben wir Käse, Oliven, Tapenade und sowas gekauft. Und das waren dann plötzlich 70 Euro. Das war ein sehr bewusster Einkauf. Gott sei Dank war die Oma dabei, die hatte Bargeld dabei.
Ja, ich wollte gerade fragen, du hattest die 70 Euro aber tatsächlich auch noch in deiner Wallet, wollte ich gerade schon sagen, aber in deiner Geldbörse, ne?
Ich nicht, definitiv nicht, ja. Aber die Oma, ne, die ist tatsächlich noch vom alten Schlag, und da war noch genug Bargeld da.
Wenn du an seriös denkst, welche Marke oder welches Unternehmen fällt dir da spontan ein?
Girocard, da bin ich zwar ein bisschen befangen, aber das ist eine sehr seriöse Marke.
Was war das kurioseste Zahlungserlebnis, das du jemals gesehen hast?
Das war tatsächlich auch im Urlaub. Das war in Stockholm, da war ich mit meiner Frau. Das war ein Kaugummiautomat mit NFC. Also noch von früher, ne, wo man da so 10 Pfennig reingeschmissen hat und so. Und das war tatsächlich 10 Cent kontaktlos zahlen. Das fand ich skurril effizient, wenn man so ausdrücken möchte.
In der Tat, wann war das?
Das war tatsächlich, warte mal, das war 2022.
Welches Buch oder welchen Podcast oder vielleicht sogar einen Film würdest du empfehlen, wenn man sich mit Finanzthemen auseinandersetzen möchte?
Ehrlich gesagt, ich beschäftige mich ja beruflich so intensiv damit, dass ich privat bewusst eher nicht dazu konsumiere, wenn dann eher auf Zuruf.
Ja. Verständlicherweise. Die letzte Frage aus unserem Fragenhagel. Wenn du dir eine neue Regel für den Payment-Markt wünschen könntest, was müsste sich aus deiner Sicht ändern?
Da würde ich sagen, ein echtes Level Playing Field, ja, weil europäische Anbieter, die stehen ja permanent unter Aufsicht, und bei so manch globalen Player, persönliche Meinung, da schaut man gefühlt vielleicht nicht so ganz genau hin.
Mhm. Also ein etwas geschärfteren Blick noch.
Wie das geht, ich habe keine Ahnung, aber das wäre das, was ich mir wünschen würde.
Okay, es ist ja so, dass die Banken und die Finanzdienstleistungsbranche in Deutschland ja sehr, sehr reguliert sind. Kannst du unseren Hörerinnen und Hörern denn erklären, was das überhaupt bedeutet und welche Regeln und Aufsichtsmechanismen gelten in Deutschland und Europa überhaupt für Zahlungsdienstleister?
Ich versuche es relativ einfach darzulegen. Ja. Also verzeih mir, wenn ich dann doch immer noch mal einen Begriff benutzen muss, aber in der Finanzbranche und da ganz besonders im Zahlungsverkehr, da geht es ja um sehr sensible Prozesse. Ja. Es geht um Geldflüsse, es geht um Vertrauen, es geht um Sicherheit, und deswegen ist dieser Bereich in Deutschland und Europa besonders streng reguliert. Ja. Und in Deutschland, da ist das die BaFin, das ist die sogenannte Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. Das ist die zentrale Aufsichtsbehörde. Auf europäischer Ebene ist es die EZB, also die Europäische Zentralbank. Und die ist insbesondere für große Institute, dafür trägt die Verantwortung, oft eben auch zusammen mit den nationalen Aufsichtsbehörden. Und das Ganze geht nach dem zentralen Regelwerk, das ist die Zahlungsdienste-Richtlinie, die sogenannte PSD2. Und die schreibt unter anderem vor, dass Zahlungsdienstleister besondere Sicherheitsstandards einhalten müssen, etwa bei Kundenauthentifizierung oder beim Schutz von Daten. Und dazu kommt, wer in Deutschland Zahlungsdienste erbringen will, der braucht eine entsprechende Lizenz, je nachdem, um welche Lizenz es sich handelt. Zum Beispiel, wenn es ein E-Geld-Institut ist, ein Zahlungsinstitut oder eine richtige Bank, also eine Vollbank handelt. Und dann sind diese Lizenzen mit zahlreichen Pflichten zu internen Kontrollen und externer Prüfung verbunden, etwa durch Wirtschaftsprüfer kennt man oder direkt sogar auch durch die Aufsicht selbst.
Und diese Institutionen, die schaffen das Regelwerk?
Also die prüfen, schaffen nicht das Regelwerk, sondern sie kontrollieren, dass das Regelwerk eingehalten wird. BaFin und EZB, die schaffen die Rahmenbedingungen und dann hat man eben Wirtschaftsprüfer, kennt man, ne, gibt es diese Big Four. Oder eben die BaFin, also die Aufsicht selber, dass die dann eben tatsächlich auch die Unternehmen prüft und genau schaut, stimmt das alles so, wie es eben sein soll.
Ja. Das ist ja für Menschen, die in der Branche arbeiten, manchmal selbst schon schwer nachzuvollziehen. Jetzt adressieren wir ja Händlerinnen und Händler, die ja nun überhaupt nicht so tief in der Thematik drin sind. Was würdest du Händlerinnen und Händlern denn raten, worauf sie achten müssen? Was sind denn so Punkte, die relativ einfach nachzuvollziehen sind, um zu verstehen, wer für mich der richtige PSP sein kann?
Für den Handel ist ja ein vertrauenswürdiger Payment-Partner einfach immanent wichtig. Ja, ganz zentral. Schließlich hängt die Zahlungsabwicklung, also das Einsammeln meines Umsatzes, ja, davon ab, wie gut mein Partner ist. Und ein paar Kriterien, auf die man achten sollte, ist klar, das hatte ich gerade eben schon erwähnt, Lizenzstatus und Aufsicht, ja, ist das Unternehmen von der BaFin oder der europäischen Aufsicht zugelassen oder beaufsichtigt, das ist die Grundvoraussetzung. Dann habe ich so das Thema Marktpräsenz oder Reputation, ja, also das bekannte Namen oder langjährige Erfahrung, das sind jetzt natürlich kein Garant, dass alles gut geht, aber es ist zumindest schon mal ein guter Anhaltspunkt. Dann habe ich das Thema technische Stabilität, ja, also es lohnt sich, Erfahrungsberichte zu prüfen, ja, gibt es dort Ausfälle, gibt es da Support bei Problemen? Und natürlich, ja, und das ist wirklich wichtig, Thema Absicherung der Kundengelder, also Händlergelder, also Händlerkundengelder. Seriöse Anbieter führen dort in der Regel Treuhandkonten oder separieren die Kundengelder sauber vom eigenen Vermögen. Aber das alles ist regulatorisch vorgeschrieben, sollte aber dementsprechend transparent auch kommuniziert werden.
Gilt das denn für Händler jeglicher Größe oder würdest du sagen, es gibt PSPs, die eher für die kleineren Händler geeignet sind und PSPs, die für größere Händler geeignet sind?
Also da ist es tatsächlich total egal, ob es jetzt große oder kleine Händler sind, weil die Regeln für den PSP im Hintergrund, die sind für alle gleich. Und das ist wirklich wurscht, ob das jetzt die Boutique Monika ist oder ob das ein großer Discounter ist. Das, was im Hintergrund passiert, ist bei allen gleich. Die Ansprache nach vorne ist natürlich teilweise ein bisschen anders. Aber die Punkte, die ich gerade gesagt habe, die kann eigentlich jeder selber überprüfen.
Der Zahlungsverkehr ist ja tatsächlich auch etwas, womit man sich ja im Grunde gar nicht beschäftigt. Als Endkonsument ja schon mal gerade gar nicht, aber natürlich als Händlerin oder als Händler muss ich das ja, aber es hat ja so zu laufen, ein bisschen wie Strom aus der Steckdose, wenn man das so vergleichen kann. Das funktioniert, redet man ja gar nicht drüber. Dennoch stehen Zahlungsdienstleister ja doch immer wieder mal in den Schlagzeilen. Da fällt natürlich uns aus der Finanzbranche als allererstes natürlich mal der Wirecard-Skandal ein, hat ja Riesenwellen geschlagen international. Welche Lehren wurden aus diesem Skandal gezogen und sowohl für den Handel, aber eben auch von der Finanzaufsicht?
Also der Fall Wirecard, das war natürlich ein massiver Schock für die Branche, ja, muss man ganz klar sagen. Hier wurde Vertrauen massivst missbraucht und das hat ja nicht nur die Händlerinnen und Händler, sondern auch die Aufsichtsbehörden alarmiert und man hat schon gesehen, dass es hier auch einige offene Flanken gab. Ja, und die wichtigsten Lehren, vielleicht, wenn man das so zusammenfassen will, ist: Zahlungsdienstleister, die verwalten Kundengelder. So, das ist eine enorme Vertrauensverantwortung. Umso wichtiger ist es, dass es eben verlässliche interne Prozesse, aber auch eben externe Kontrollen an der Stelle gibt. Und nach dem Skandal gab es verstärkte regulatorische Maßnahmen, etwa zur Transparenz oder zur Bilanzprüfung oder auch zur Struktur des Unternehmens. Und die Reportingpflichten, die wurden deutlich verschärft, ja, auch die Rolle der Aufsicht, die wurde geschärft, ja, zum Beispiel durch mehr Durchgriffsrechte oder auch Sonderprüfungsrechte. Unterm Strich sieht man aber einfach, dass da was hängen geblieben ist. Ja, sonst würdest du mir die Frage jetzt auch nicht nach 5 Jahren immer noch stellen. Aber das heißt für die Anbieter, und damit meine ich wirklich alle PSPs, ja, dass Reputationsmanagement und Transparenz, wie mache ich was, dass das heute einfach wichtiger ist denn je.
Kann ich das denn als Händlerin oder als Händler von vornherein erkennen? Gibt es so Red Flags, sag ich mal, jetzt gerade auch, weil du sagtest, es wurde ja noch verschärft, die Regulierung ist deutlich strenger geworden. Wo sehe ich das als der oder diejenige, die jetzt auf der Suche nach einem geeigneten Zahlungsdienstleister für mich ist? Du hast natürlich jetzt schon diverse Punkte genannt.
Also natürlich ist neben den formalen Aspekten wie jetzt das Thema Lizenz und Sicherheit, ja, was ich vorhin angedeutet habe, ja, gibt es für kleinere Händler, und über die unterhalten wir uns jetzt ja auch in der Regel, gibt es einfach ganz praktische Dinge, ja, die den Unterschied ausmachen. Ja, alles andere, die großen Dinge im Hintergrund, da kann man sich mittlerweile eigentlich, wie gesagt, fast sicher sein, ja, das wäre zu viel, aber man kann sich schon darauf verlassen, dass die großen Payment Service Provider, dass das alles sauber läuft. Ja, aber so die kleineren Dinge, die einen Unterschied ausmachen können, ist beispielsweise, wie schnell reagiert ein Anbieter auf beispielsweise Anfragen. Ja, gibt's einen persönlichen Ansprechpartner? Also kann ich jemanden anrufen, ich habe dann Frau Meier, Herr Müller dran? Oder ist das eben nur ein Ticketing-System? Ist das nur ein Bot? Ist das eine KI? Ist das Angebot auch ganzheitlich? Also kann ich damit stationär meinen Laden vor Ort, kann ich damit auch gleichzeitig online mit dem Anbieter Payment-Prozesse durchziehen? Kann ich damit auch mobil verkaufen oder brauche ich dann eventuell sogar mehr als einen Anbieter? Die Kriterien sind da tatsächlich mannigfaltig. Mein persönlicher Rat ist tatsächlich an der Stelle erstens vergleichen und zweitens eben nicht nur auf Preis und Features schauen, sondern es wirklich ein bisschen größer anfassen und sagen, wie ist die Servicequalität, wie ist die Transparenz, ja, wie ist die technologische Zuverlässigkeit. Man kennt das selber, wenn man sich irgendwie einen Fernseher kauft, ja, dann überprüfe ich 35.000 Bewertungen, die ich irgendwo finde. Und dann erst habe ich ein gutes Gefühl. Bei sowas hier gilt auch, prüfe, wer sich ewig bindet.
Und manchmal vielleicht auch einfach rumfragen, wer mit wem gute Erfahrungen gemacht hat, ne?
Deswegen sage ich ja, einfach mal checken, ja. Und, je nachdem, wo ich einen Laden aufmache, vielleicht ist ja jemand dran, bei wem bist denn du? Aha. Ja, und da gibt es ja die Connections untereinander. Und sowas ist auf jeden Fall wichtig. Ja. Und wenn der dann sagt, kannst du anrufen, dann kommt eh keiner ran. Das ist schon mal etwas, wo man dann sagt, vielleicht nimmst du mal einen anderen.
Ich glaube, das ist ein sehr, sehr guter Hinweis, dass es manchmal die kleinen Dinge sind, ne? Weil wie du halt sagst, ne, die große Regulatorik läuft im Hintergrund, da gibt es eine große Finanzaufsicht, die machen das schon. Aber für dich als Individualhändlerin oder Händler, für dich zählen natürlich ganz andere Faktoren, die die Auswahl entscheidend machen.
Ja, man kann im Zweifel immer sagen, der Gutfall, den können alle. Den Schlechtfall, also immer dann, wenn ich ein Problem habe, den können nicht alle gleich. So, und da trennt sich Spreu vom Weizen, weiß man selber, wenn man ein Problem hat, man würde gerne irgendwo anrufen und dann am besten auch gleich geholfen kriegen.
Würdest du vermuten, dass es langsam doch zu einer Konsolidierung auf einige wenige PSPs kommt, die ein Gesamtpaket an Bedürfnissen für Händlerinnen und Händler jeglicher Couleur bespielen können? Oder wie sieht für dich die Zukunft in den PSPs aus?
Also ich glaube, wir sehen aufs Payment gesamt betrachtet, sehen wir momentan zwei parallele Entwicklungen. Ja, das eine ist das Thema, was du auch schon angesprochen hast, Konsolidierung der Anbieter. Ja, es gibt also immer mehr Zusammenschlüsse und es gibt Übernahmen, große Anbieter, die werden weiter wachsen, kleine Nischenanbieter verschwinden oder werden Teil von Plattformen. Es gibt aber auch immer wieder kleinere Anbieter, die auch tatsächlich mit nach oben kommen und sich für Teilbereiche, also beispielsweise irgendwie Automaten-Vending, ja, das ist schon ein sehr spezieller Bereich, dort auch etablieren. Die arbeiten dann mit den großen im Hintergrund. Also die Technik, die ich bekomme, die ist eigentlich gleich. Aber das Angebot upfront, also das, was dann tatsächlich face to the customer, ja, wie man immer so schön neudeutsch sagt, das ist dann eben sehr genau ausdefiniert und hilft einem dann vielleicht tatsächlich, weil der Anbieter dann weiß, in dem Problem kann ich das und das machen. Und so ein großer weiß es vielleicht dann auch nicht so ganz genau. Insofern glaube ich, das ist das. Und gleichzeitig ist es aber eben auch der Bereich Innovation im Payment-Sektor generell, ja, ob ich dann sowas wie Instant Payment, ne, digitales Zentralbankgeld, also digitale Euro, Embedded Payments, ja, da bewegt sich wahnsinnig viel. Nehmen wir hier auch mal die Girocard, ja, jahrelang dachte man, dass da günstige Entgelte ausreichen, ja, aber der Markt hat sich einfach weiterentwickelt. Und da ist aber jetzt glücklicherweise auch viel Bewegung mit drin. Deutsche Kreditwirtschaft tut viel jetzt seit gut 2 Jahren, dass man da richtig was oben drauf packt. Insofern glaube ich, das wird gut für den Handel, weil das deine Frage war. Heißt das für mich, dass einerseits wird es technologisch, glaube ich, wird das einfacher, weil einfach große Plattformen einfach auch viel integrieren können. Andererseits wächst aber auch, weil es so viele neue Themenbereiche gibt, der Bedarf an individuell passenden Lösungen, Omnichannel, internationale Märkte oder eben das, was ich gerade sagte, neue Bereiche, ja, die man vorher gar nicht so auf dem Schirm hatte. Also einfaches Beispiel, sowas wie E-Roller, ja, also die Scooter, die überall rumfahren, das gab es ja bis vor ein paar Jahren gar nicht, aber dafür brauche ich auch eine Payment-Lösung. Ja, und sowas muss man natürlich auch mit durchdenken. Und ganz wichtig für einen Händler, soll natürlich auch irgendwie bezahlbar sein. Ja, wenn das alles irgendwie super toll ist, aber kein Mensch kann sich's mehr leisten, ist blöd. Am Ende, und das ist meine Meinung, ich glaube, damit habe ich auch angefangen, glaube ich, dass diese 3 Themen, Vertrauen, Sicherheit und Verlässlichkeit, ich glaube, dass diese 3 Aspekte, die werden in einem zunehmend automatisierten Zahlungsumfeld, die werden einfach noch wichtiger und werden immer wichtig sein.
Mhm. Ich finde, das ist ein sehr schönes Schlusswort, das du den Hörerinnen und Hörern mitgegeben hast, diese 3 Punkte, darauf einfach gut zu achten in der Auswahl des PSPs. Ich danke dir sehr, Ingo, dass du Zeit gefunden hast, einen kleinen Überblick zu geben, wie ich als Händlerin und Händler den PSP für mich persönlich auswähle, was ich brauche, wer es reguliert, wer ein Auge drauf hat und worauf ich mich verlassen darf und vor allen Dingen auch sollte, wenn ich ein solches Zahlungssystem integriere und natürlich vor allen Dingen auch vor dem Hintergrund der sich doch sehr vielfältig entwickelnden Payment-Landschaft, weil es ist genau das, was wir sagten. Keiner kriegt es mit, dass man überall zahlt. Du hast natürlich recht, ein E-Scooter, man hält halt irgendwie das Handy dran und zack, ist es bezahlt. Ja, aber was da für eine Technologie dahinter steckt, das macht man sich natürlich überhaupt nicht ja bewusst in dem Moment, in dem man nur Kunde ist, ne?
Genau, wenn ich noch eins mit dazu sagen darf, ja, ne, weil das ist ja natürlich. Die ganzen Experten, die ja, und auch ich jetzt als Experte oder du als Expertin, wir denken teilweise auch sehr komplex, ja, und auch so ein Händler, der möchte ja eigentlich nur jemanden haben, dem er vertrauen kann, von dem er das Geld bekommt und dessen Kunden und Kundinnen, die wollen ja einfach nur bezahlen. Die haben eine Karte von ihrer Bank, die haben irgendwas Digitales auf ihrem Handy. Ja, wir haben 100 Millionen Girocards, wir haben etliche Millionen Kreditkarten da draußen. Der Endkunde und die Endkundin, die machen keinen Unterschied. Sondern die nehmen ihre Karte, halten sie hin und hoffen drauf, dass es eben Katsching macht und dann ist gut. So, und ich glaube, genau das, darum geht's. Ja, macht es nicht zu kompliziert, macht es eher einfach und sorgt dafür, dass es sauber läuft. Das ist Service.
Herzlichen Dank, Ingo, für deine Zeit, die du dir genommen hast und aus deiner Expertise heraus den Händlerinnen und Händlern einen guten Leitfaden mitgegeben hast.
Liebe Xenia, vielen Dank. War toll, hat Spaß gemacht. Danke dir.
Mir auch. Und so bleibt mir noch eines zu sagen. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer oder Zuschauerinnen und Zuschauer, Fragen haben zum Thema Sicherheit im Zahlungsverkehr oder wie Zahlungsdienstleister aufgestellt sind, dann schreiben Sie uns gerne an podcast@paymentpower.de.